Eins der schillerndsten Worte in unserer Sprache ist das Wort Liebe. Kaum ein anderes Wort ist häufiger in Schlagern und Popsongs benutzt worden. Es wurde im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Allerweltswort. Tausenderlei Vorstellungen und Sehnsüchte verbergen sich dahinter. Jeder möchte geliebt werden, egal ob er oder sie sich das eingesteht oder nur heimlich wünscht. Ich möchte geliebt werden, ich möchte anerkannt werden. Die anderen sollen nett und lieb zu mir sein. Wobei lieb einfach heißt, sie sollen freundlich zu mir sein, angenehm, mir nicht auf die Zehen treten, mich so lassen, wie ich bin, denn ein Kind ist dann lieb, wenn es artig und gehorsam ist. Das ist ja ein Liebeskind, hat man früher mehr als heute gesagt, aber das war die Definition von Liebe, artig und gehorsam, von lieb. Ein junger Mann flüstert seiner Freundin ins Ohr, ich liebe dich, und die ganze Gefühlswelt der beiden gerät in Aufruhr dabei. Und die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch und wissen das. Die Beatles landeten einer ihrer bekanntesten Hits mit dem Lied All You Need Is Love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Von Liebe kann man berauscht sein. In der Bibel, das traut kaum jemand der Bibel zu, in der Bibel gibt es ein ganzes Buch, das von der Liebe zwischen Frau und Mann schwärmt. Und dann heißt es zu einem Überfluss auch noch in der Bibel, esst und trinkt, Freunde, und berauscht euch an Liebe. Mancher im Laufe der Kirchengeschichte hätte dieses Buch gerne aus der Bibel gestrichen. Aber weil das nun nicht immer so mit guten Argumenten ging, haben sehr viele versucht, es umzudeuten und umzuinterpretieren, weil es einfach nicht in ihre Vorstellung von Frömmigkeit passte, dass so etwas Bodenständiges in der Bibel steht. Man hat es dann fromm ausgelegt, auf die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde bezogen vom Neuen Testament her, aber das ist nicht gemeint. Wir kennen ja das Phänomen von uns allen, dass wir auch gerne was in die Bibel hineininterpretieren, damit sie uns dann etwas passender erscheint. Und genau das ist mit diesem Buch gemacht worden. Von Liebe singen viele, die meisten träumen davon und in allen ist eine tiefe Sehnsucht danach. Und fast immer schwingt bei unserem umgangssprachlichen Gebrauch von Liebe etwas mit von sich wohlfühlen, warm und kuschelig sein, sich nett und freundlich verhalten. Alle mögen sich mehr oder weniger, wir haben uns doch alle so lieb. Keinem zu nahe treten oder womöglich wehtun. Die sympathisch finden, mit denen ich kann, und die anderen in ihrer Art einfach stehen lassen. Und auch der liebe Gott ist lieb, wenn er mir gibt, was ich möchte. Wenn man mit all diesen Vorstellungen und Wünschen von Liebe an diesen kurzen Abschnitt herangeht, den wir gerade gelesen haben, dann wirkt der fast ernüchternd, überraschend kühl. Und da ist im Zusammenhang von Liebe sogar von Geboten die Rede. Das kommt ja in unserem umgangssprachlichen Gebrauch des Wortes Liebe nun überhaupt nicht mehr vor. Im letzten Vers ergeht die Aufforderung, mein Gebot an euch, Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Kurz, knapp und bündig. Ein Satz. Keine weiteren Fragen nötig. Ich habe euch gezeigt, wie es geht. Jetzt seid ihr dran. Also ehrlich, irgendwie muss das wohl was anderes sein, was Jesus hier meint, wenn er von Liebe redet. Eins ist jedenfalls ganz sicher bei dem, was wir hier lesen. Mit reiner Sympathie hat das hier überhaupt nichts zu tun. Im Abschnitt vorher, unmittelbar vor dem, den wir jetzt gelesen haben, ging es um das Bild vom Weinstock und den Reben. Jesus spricht von sich in diesem Bild als dem Weinstock und denen, die ihm nachfolgen, die zu ihm gehören, als den Reben. Und da lautet das entscheidende Stichwort in diesem Abschnitt zuvor: bleiben. Die Reben müssen am Weinstock bleiben, andernfalls, so sagt Jesus, taugen sie nur noch als Brennmaterial. Und bleiben ist auch in dieser Passage hier ganz entscheidend. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu müssen in seiner Liebe bleiben. Sonst fehlt ihnen der entscheidende Wurzelgrund, die Basis für das Leben in der Nachfolge. Und im Endergebnis hieße das dann auch für die Nachfolger Jesu nichts anderes als: ihr Leben bleibt ohne Frucht, ohne Wirkung. Wir ahnen, wenn wir uns auf diesen Abschnitt einlassen, Liebe, wie Jesus sie meint, bedeutet also offenbar nicht, in mir regt sich ein Gefühl der Zuneigung oder ein Anflug von Sympathie. Jesus geht es nicht darum, wie man eine ansonsten vielleicht nüchterne, sachliche Beziehung etwas schöner nach außen dekorieren kann. Vielleicht lässt sich das am Beispiel eines Autokaufs verdeutlichen. Ob ich jetzt einen Opel kaufe oder einen BMW oder einen Mitsubishi, das ist eine Frage meiner ganz persönlichen Vorliebe und sicherlich auch meines Geldbeutels. Der eine ist eben entzückt von einer Opel-Karosserie, der andere eben von einer anderen Blechhaut. Ob ich jedoch einen Motor mitkaufe, das ist keine Geschmacksfrage mehr. Egal, wie stark der nun motorisiert ist, aber ob ich ihn drin habe oder nicht, ist nicht eine Sache, die meinem Geschmack anheimgestellt ist. Fehlt im Auto der Motor, dann nützen mir alle meine Vorlieben für ein bestimmtes Blechhautmodell überhaupt nichts. Die Kiste wird nie fahren. Ohne Motor kann ich sie höchstens als attraktive, dekorative Attrappe in meinen Vorgarten stellen, wenn ich ihn denn habe. Und dann kann ich da Blumen reinpflanzen. Aber dazu war die Blechhaut ja eigentlich mal nicht gedacht vom Hersteller. Jesus redet hier in diesem Abschnitt bildlich gesprochen nicht von der Blechhaut des Autos, er redet vom Motor. Ihm geht es nicht um die dekorative Ausstattung seiner Gemeinde, sondern um den Kern, um das, was sie in Bewegung und lebendig hält. Und diese Liebe, dieser Motor, der beginnt damit, dass Jesus uns hier sagt, was wir schon hörten, vom Eingangsvers her: ich liebe euch, wie der Vater mich liebt. Ich liebe euch, wie der Vater mich liebt. Für wen hat Jesus sich denn damit entschieden? Für lauter nett dekorierte Leute, die alle ganz toll aussehen und die man ja einfach nur sympathisch finden kann, wenn sie auf einen zufliegen und wo das Herz gleich schneller schlägt? Jesus hat sich für Menschen entschieden, die sich von Gott abgewandt haben, die für Gott nicht mehr zu sprechen waren, wo Gott klopfen konnte, so lange wie er wollte, bis er schwarz wurde. Es hat sie nicht interessiert. Die in unerschütterlicher Selbstherrlichkeit ihren eigenen Weg marschieren wollten, die stolz auf sich selber sind. Die Liebe Jesu knüpft nicht daran an, auch das haben wir vorhin schon gehört, sie knüpft nicht daran an, dass wir ihrer würdig wären oder dass wir in den Augen Gottes brauchbar wären. Seine Liebe kommt all unseren Bemühungen zuvor. Sie wendet sich an Menschen, die sie bitter nötig haben, diese Liebe, in Form von Vergebung ihrer Sünden, Heilung ihrer Verletzungen, Reinigung ihres bösen Herzens. Und darauf sind wir permanent angewiesen. Wer meint, das lange hinter sich zu haben und schon darüber hinaus zu sein, der bastelt womöglich ganz eifrig an der äußeren Erscheinung seiner Blechhaut, während der Motor längst fehlt. Und dann kann das Äußere noch so schön sein, noch so dekorativ, es ist tot. Es bewegt sich nichts mehr. Der Antrieb fehlt. Und darum sagt Jesus hier, bleibt in meiner Liebe. Ja, aber das ist doch für uns als Christen selbstverständlich, dass wir im Wirkungsbereich dieser Liebe bleiben. Wozu denn diese Aufforderung extra? Also Jesus, wir danken doch regelmäßig für die Liebe des Vaters, die du uns gebracht hast. Vergeht doch kaum eine Gebetszeit, wo das nicht in irgendeiner Form erwähnt wird. Dazu brauchst du doch nicht extra aufzufordern. Dass Jesus hier auffordert, diese Tatsache, dass Jesus hier auffordert, sollte uns hellhörig machen. Denn hinter solchen Gedanken, wir bleiben doch in dieser Liebe, steckt offenbar eine fundamentale Selbsttäuschung. Nichts ist uns von Natur aus so fremd wie die Liebe Gottes. Nichts ist uns von Natur aus so fremd wie die Liebe Gottes. Die Probe aufs Exempel bietet Jesus uns hier in den nachfolgenden Sätzen. Er sagt, haltet meine Gebote. Denn das ist das Kennzeichen dafür, dass ihr in dieser Liebe bleibt. Und in Vers 12 dann noch einmal zusammengefasst, sehr nüchtern, das ist mein Gebot, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Der Apostel Paulus greift diesen Gedanken später in seinem Brief an die Römer auf, wenn er schreibt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Wer den anderen liebt, der hat die Gebote erfüllt. Denn alles, was es an Geboten gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet also mit anderen Worten, die Liebe, die Jesus meint, ist kein Gefühl, keine Sympathie, sondern konkrete Taten. Die 10 Gebote und ihre Auslegung durch Jesus in der Bergpredigt umschreiben präzise und ganz praktisch, was Liebe genau ist. Wer wissen will, wie Liebe buchstabiert wird, muss nur in die 10 Gebote hineingucken und in die Bergpredigt. Und auf dem Hintergrund wird dann verständlich, dass Jesus Liebe gebieten kann. Es geht ums Tun und nicht um Gefühle. Es geht nicht darum, dass ich mich irgendwelchen Anwandlungen hingebe, die heute so und morgen so sind, ganz wie mir die Menschen begegnen, wie ich aufgestanden bin. Es geht nicht um den Chemiehaushalt in mir, sondern es geht um Entscheidungen, die ich treffe. Und den Haltbarkeitstest der eigenen Liebe, den kann jeder ganz einfach machen. Den kann jeder ganz einfach machen, wenn ihm ein anderer andauernd lieblos begegnet. Der simpelste Haltbarkeitstest für die eigene Liebe: Wenn ein anderer mir dauernd lieblos begegnet, wie reagiere ich dann? Gott hat es jahrhundertelang ertragen, dass sein Volk ihm immer wieder permanent den Stuhl vor die Tür gesetzt hat. Wäre schon ganz viel, wenn wir das jahrzehntelang schaffen. Und an dieser Stelle ahnen wir vielleicht, wie sehr diese göttliche Liebe unserer menschlichen Natur gegen den Strich geht. Und dann wächst vielleicht auch die Einsicht, wie sehr wir von der Liebe leben, die Jesus uns entgegenbringt, in Form von Vergebung, von Heilung, von Reinigung von unserer Schuld und das immer wieder tut und tun muss. Die Liebe Jesu ist nicht lieb in dem Sinn, dass er uns bildlich gesprochen andauernd über den Kopf streichelt, sondern Jesus nennt Sünde, Fehler und Verletzung beim Namen. Er vertuscht sie nicht. Wer bei Jesus heil werden will, der riskiert, dass er die Wahrheit ins Gesicht gesagt bekommt. Liebe ist bei Jesus nicht eine breiige Mitleidssoße, die so über alles ausgegossen wird und wo es dann darunter gären kann. Weil Jesus mich wirklich liebt und möchte, dass ich im Kern anfange, heil zu werden, darum redet er nicht um den heißen Brei herum. Allerdings, und das unterscheidet ihn sehr von manchen Zeitgenossen: Jesus tut das niemals mit dem moralischen Zeigefinger. Jesus nennt die Dinge zwar beim Namen, aber er stellt dabei niemals Menschen bloß. Er macht sie nie nieder oder zum Gespött für andere. Niemals. Die Liebe Jesu ist das absolute Nein zu allem Bösen, Sündigen und Finsteren. Und wer sich ihr aussetzt, der erlebt diesen Reinigungs- und Veränderungsprozess durch sein ganzes Leben hindurch. Wir kommen aus dieser Schule bis ans Ende unseres Lebens nicht hinaus. Und dieser Prozess ist nicht immer bequem. Und darum fordert Jesus auf, weil es nicht bequem ist, bleibt in dieser meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe, die uns immer zuvorkommt, immer, jeden Tag mit dem Aufstehen anfängt. Jeden Tag gibt Jesus uns dieses Muster. Es wäre sicherlich leichter, manchmal wegzulaufen und ein bisschen an der äußeren Dekoration herumzuschrauben und zu basteln, statt sich selber ehrlich ins Gesicht zu gucken. Und darum hat Jesus es mit seiner Liebe manchmal so schwer. Er ist längst nicht allen willkommen, auch nicht allen Frommen mit dieser Liebe. Weder damals noch heute. Damals haben ihm die Pharisäer die Tür gewiesen, die sehr genau wussten, wie toll sie in den Augen Gottes waren und die auf andere herabgeguckt haben und die anderen, die das nicht so geschafft haben, wie sie als dunkle Folie benutzt haben, um selber noch heller zu leuchten und zu glänzen. Nein, Jesus war denen nicht willkommen. Sehr früh haben sie angefangen, mit anderen Parteigängern, die auch gegen Jesus waren, zu beratschlagen. Wie kann man den aus dem Weg räumen? Der stört. Wie gut, dass Jesus sich davon nicht hat abschrecken lassen. Wenn er das getan hätte, säße kein einziger von uns heute Morgen hier. Es gäbe das Kreuz nicht. Wie gut, dass Jesus den Weg ans Kreuz trotzdem gegangen ist. Denn weil er ihn gegangen ist, darum gilt heute noch, jeden Tag neu, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Und wer in dieser Liebe bleibt, der fängt an, durch sie zu lernen. Und ich sage das ganz bewusst, der fängt an zu lernen, was Jesus hier sagt. Liebt euch untereinander, wie ich euch liebe. Und das griechische Wort für wie ich euch liebe, das hat hier an dieser Stelle auch die Bedeutung von weil. Und dann heißt das, was Jesus hier sagt, weil ich euch liebe, liebt euch untereinander. Ihr könnt einander lieben lernen, weil meine Liebe euch immer wieder zuvorkommt. Und so eine Gemeinschaft der Liebe Christi, nicht des wir haben uns doch alle so lieb, sondern so eine Gemeinschaft der Liebe Christi, die wird dann auch zu einem Fingerzeig in dieser Welt. Zu einem Fingerzeig für die heilende Wirklichkeit der Herrschaft Gottes. Eine nachdenkliche Begebenheit am Schluss, die mir ein Kollege erzählt hat. Er war auf einer Studienreise durch die USA, haben verschiedene Gemeinden besucht und er kommt dabei auch in eine Gemeinde in Texas. Sie besuchen den Gottesdienst und irgendwie, er konnte das auch erst nicht richtig beschreiben, aber irgendwie war was in dem Gottesdienst. Er ist sehr berührt von der Lebendigkeit und dem Tiefgang dieses Gottesdienstes und der Anbetung in Lied und Gebet, die er dort erlebt. Man spürt, dass da nicht nur eine dekorative Show geplant worden war. Er kommt daraufhin mit einem Leiter dieser Gemeinde ins Gespräch und er erfährt dabei einiges aus der Geschichte dieser Gemeinde. Das, Was sie als Reisegruppe dort erlebten, war keineswegs immer so gewesen. Diese Gemeinde hatte ihr Versammlungszentrum am Rand eines Slum-Viertels, das besonders von armen Mexikanern bewohnt wurde. Die ganze Gegend dort war verrufen. Jedem Touristen, der dort hinkam, wurde geraten, die Armbanduhr und die Brieftasche lieber im Quartier, im Safe zu lassen, wenn er unterwegs war. Man konnte sonst sehr schnell in dieser Gegend darum erleichtert werden. $3 in der Tasche sind für einen Rundgang durch die Gegend auch genug, sagte man den Touristen. In der Gemeinde gab es deshalb etliche Überlegungen, in dieser Gegend stärker missionarisch zu arbeiten. Man bewegte die Frage, was man so an Aktivitäten alles tun könnte. In ihre Überlegungen und Gedanken hinein redete Gott auf einmal. Und zu ihrer größten Überraschung machte er ihnen klar: Ich will von euch keine missionarischen Aktionen. Ich will keine Unternehmungen in diesem Stadtviertel. Das ist jetzt nicht euer Problem, sondern für die nächsten 3 Jahre habt ihr als Gemeinde nur ein Programm: Lernt euch untereinander zu lieben. Und dann sagte der Leiter: In der Rückschau gesehen waren das sehr harte Jahre. Sie haben viele Tränen gekostet in unserer Gemeinde. Tränen der Umkehr und der persönlichen Erneuerung. Das hat einen Tiefgang in unsere Gemeinde gebracht, fernab von jedem "Wir haben uns doch alle so lieb" Sprüchen, die wir vorher drauf hatten. Jede missionarische Aktion, die wir angedacht hatten, wäre viel leichter gewesen als diese Aufforderung. Lernt euch untereinander zu lieben. Aber aus der Rückschau, es waren Jahre, die im positiven Sinn an die Substanz gingen. Und die Substanz verändert haben. Und die Folge: Die Gemeinde gewann zunehmend an Ausstrahlungskraft. Und eine Auswirkung war eben auch in der Art des Gottesdienstes zu spüren. Die 3 Jahre waren noch nicht ganz vorbei. Da standen einige von den Mexikanern, die sie ja eigentlich 3 Jahre vorher mit ihren missionarischen Aktivitäten erreichen wollten. Da stand einige von diesen Mexikanern plötzlich überraschend bei ihnen auf der Tür, an der Tür. Und sie waren verblüfft, als diese Mexikaner sagten, die sie überhaupt gar nicht missioniert hatten in den 3 Jahren: Ihr habt hier etwas zum Leben, bei euch gibt es etwas und wir wollen wissen, was das ist. Das, was ihr habt, das wollen wir auch haben. Was ist das? Erklärt es uns. Die Erfahrung einer Gemeinde in Texas. Nicht vor 2000 Jahren Apostelgeschichte, sondern in unseren Jahren. Jesus sagt, weil ich euch liebe, darum könnt ihr lernen, einander zu lieben und bleibt in meiner Liebe. Amen.